Das kolorektale Perinealkarzinose von der Palliation zur Kuration ist es ein weiter Weg, aber nicht unmöglich. Und ich werde versuchen, das in den nächsten Minuten zu zeigen. Zunächst einmal müssen wir schon fragen uns, was wir mit einer Perinealkarzinose meinen. Für viele, die jetzt nicht mit der Chirurgie vertraut sind, ist es ein Begriff, wo man halt gehört hat, okay, das sind so kleine Knötchen, wo sind die? Auf der Bauchinnenhaut sozusagen, wobei die Bauchinnenhaut natürlich aus zwei Blättern besteht, nämlich dem parietalen und dem viszeralen Blatt, wobei das viszerale Blatt, wie man hier sehen kann, das Dünndarm. Gut, das Dünndarm-Mesenterium hier gemeint ist, das ist quasi das viszerale Blatt. Man muss sagen, dass immerhin 10 bis 20% aller Patienten mit der Erstdiagnose eines Magen-, Ovarial- oder Darmkarzinoms von einer zumindest limitierten Karzinose betroffen sind. Das ist etwas, was nicht sehr selten vorkommt. Primäre Tumore gibt es natürlich auch, so wie das perinale Mesothelium, wo ebenfalls eine zytoreduktive Chirurgie mit der Chemotherapie im Sinne einer Hyperthermie-Chemotherapie Anwendung findet, über die reden wir heute nicht, sondern über das Kolorektalkarzinom. In der Vergangenheit war so ein Befund, und da werden wir viele, die länger schon sich mit diesem Thema beschäftigen und auch mit der Chirurgie oder auch mit der Onkologie, war das eine absolute infauste Prognose. Sie sehen hier zahlreiche tumoröse Absiedlungen, die der Magen kann man gerade noch hier sehr schön erkennen. Hier der Magen, hier sehen Sie den Querdarm. Wenn man so einen Befund sieht, tendiert man natürlich reflektorisch dazu zu sagen, wir machen den Bauch wieder zu und werden den Angehörigen und den Patienten berichten, dass wir hier leider keine Möglichkeiten haben. Die Frage ist nur, ob das in der Tat auch wahr ist. Es ist leider so, dass die Chemotherapeutika bei so einem Befund letztlich aufgrund der Peritoneum- und Plasmabarriere nicht dorthin kommen, wo sie hingelangen sollten. Das heißt, das Interstitium, das ist die Schichte, die das Peritoneum von außen abdeckt, erlaubt es nicht in dem Ausmaß in die Bauchhöhle einzudringen, wie wir es gerne hätten und es der Tumor nicht gerne hat. Das hat jetzt einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass wenn Sie die Chemotherapie in den Bauch hineingeben, ist es auch nicht so toxisch, wie wenn Sie es systemisch geben, hat aber eine bessere Wirkung auf die intraperitonealen Absiedelungen. Nun, hier sehen Sie eine Zusammenstellung der systemischen Chemotherapie bei der Perinealkarzinose, wo man schon sagen muss, dass sich seit 1989, also in den letzten 20 Jahren, die mediane Gesamtüberlebenszeit schließlich verdoppelt hat bis zum Jahr 2012. Aber immerhin, mehr als 12 Monate waren dann letztlich auch nicht möglich, wo uns eben die Frage beschäftigt, ob da mehr drinnen ist. Hier sehen Sie ein Modell vom Sugarbaker, bei dem ich später noch zu reden kommen werde, der sich die Metastasierung so vorstellt: Wenn Sie ein Kolonkarzinom haben und einen Herd in der Leber, dann haben Sie bei einer angenommenen 3-monatigen Verdopplungszeit, sieht der Herd nach einem Jahr etwa so aus. Wenn Sie die Aussaat im Peritoneum haben, damit unter anderem auch das große Netz gemeint, beginnt hier ganz kleiner Knoten und nach 3 Monaten haben Sie mehrere Knötchen, die auch unterschiedlich groß sind und nach 12 Monaten haben Sie unter Umständen ein Bild, wie ich es vorher gezeigt habe. Die Hypothese nun, die vor mehr als 30 Jahren kreiert wurde, war, dass es sich bei der peritonealen Aussaat offensichtlich um eine lokoregionäre Tumorzellsaat handelt, die man sehr streng unterscheiden muss von der lymphogenen und hämatogenen Tumorzellaussaat und daher auch anders zu behandeln ist. Und die Idee dahinter war eben, eine lokale Therapie durchzuführen. Es war 1980, der Kollege John Spratt, also Kentucky, also ein Hühnerpartieland sozusagen, der ist eigentlich leider hinterher nie mehr in Erscheinung getreten, aber er hat 1980 einen Patienten, einen 34-Jährigen mit einem Pseudomyxoma-Peritonee, zytoreduktiv behandelt und als erster eine Pumpe mit Erhitzung des Chemotherapeutikums verabreicht und durchgeführt. Wie gesagt, es ist dieses Verfahren leider dann sehr, sehr lange dahingeschlummert, bis ein Paul Sugarbaker dann 1989 begonnen hat, diese Idee aufzugreifen und fortzuführen. Und Sugarbaker war es, der postuliert hat, dass man alles, was man mit den Augen sehen kann, möglichst entfernen sollte und daher auch dieser Ausdruck der zytoreduktiven Chirurgie, wie gesagt, radikal maximale Entfernung und das, was man nicht sehen kann, eventuell einer eine Therapie über das Peritoneum mittels Hyperthermatherapie, nämlich mit dieser Pumpe, die von Spratt gezeigt wurde, zu erhitzen und so das Peritoneum mit einer heißen Chemotherapie auszulavagieren. Nun, und was ist mit maximaler Chirurgie gemeint? Mit maximaler Chirurgie ist das gemeint, dass Sie tatsächlich alle sichtbaren Herde entfernen, bevor Sie mit einer Hyperthermen-Chemotherapie lokal hier beginnen. Beim kolorektalen Karzinom, von dem wir heute reden, ist es immerhin so, dass 5-10% der Patienten bereits zum Zeitpunkt der ersten Operation eine, wenngleich auch häufig limitierte perinale Metastasierung haben. Bis zu der Hälfte aller Patienten entwickeln im Laufe ihrer Erkrankung eine peritoneale Metastasierung und immerhin 2% aller dieser Patienten haben lediglich unter Anführungszeichen eine peritoneale Aussaat ohne weitere Organmanifestation. Es war dann im Jahr 2004 ein Herr Gehlen, der den Peritonal-Cancer-Index entwickelt hat, um auch abzuschätzen und nicht nur vorherzusagen, sondern um ein Bild abzugeben, wie ausgeprägt ist denn die Karzinose bei den Patienten. Und er hat sozusagen den Bauchraum in insgesamt 13 Felder eingeteilt, wobei man hier sieht, dass die Größe der Läsionen in diesen Punkt des Core eingehen und eben die verschiedenen anatomischen Landmarks, die mit insgesamt eben 13 Feldern und 3 mal 13 sind 39 Punkten, eine Maximalpunkteanzahl erreicht werden kann. So kann man abschätzen, wie ausgeprägt ist denn der Befund in Wirklichkeit. Was Elias, ein Franzose, zeigen konnte und auch sehr prominent publiziert im Journal of Clinical Oncology, dass eben dieser Peritoneal-Cancer-Index einer der wesentlichen Punkte und einer wesentlichen Faktoren darstellt, ob eine derartige Therapie zu einem längeren Überleben, ja, bisweilen sogar zur Heilung führen kann. Und wie Sie hier sehen, die blaue Linie unterlegt bei einem Index von 0 bis 6, haben Sie nach 5 Jahren immerhin nahezu 50% der Patienten mit einer Perinalkarzinose am Leben. Zugegeben, 0 ist natürlich super und 6 sind einige kleinere Herde, die in der Tat nicht sehr ausgeprägt sind, aber früher, bevor diese Therapie überhaupt etabliert wurde, war ein Überleben überhaupt nicht möglich. Dasselbe hat Herr Machetti gefunden, wenn Sie einen Peritonalkarzinose-Index unter 10 haben, verlängern Sie das Überleben der Patienten deutlich und liegt das mittlere Überleben immerhin auch bei 50%. Ein weiterer Punkt, der hier wesentlich ins Spiel kommt, ist jetzt nicht nur der Karzinose-Index, wie viele Felder und Regionen betroffen sind, sondern ob es Ihnen als Chirurg gelingt, eine komplette Zytoreduktion zu erreichen. Das heißt eben, wie bereits erwähnt, alles, was man mit den Augen sehen kann, zu entfernen. Ist das der Fall, dann sehen Sie an dieser Kurve wiederum in Blau, ist das Überleben mit Abstand am besten. Dasselbe findet dann auch Verval. Hier sehen Sie ein Gesamtüberleben, aber wenn Sie tatsächlich keinen Tumor mehr drinnen lassen, hat Kollege Verval bereits im Jahr 2003 gefunden, dass Sie ein 3-Jahres-Überleben von 90% erzielen können. Und das ist, muss man sagen, zumindest für einen Chirurgen, aber auch für alle anderen eine große Freude. Die Conclusio: Man sieht, dass mit dieser Form der Therapie auch bei der Karzinose eine Heilung möglich scheint. Es sind die Bücher sicher nicht geschlossen. Tatsache ist, je weniger Sie karzinomatöse Herde im Peritoneum haben, umso besser ist es. Je mehr Sie davon entfernen können, möglichst alles, umso besser ist die Prognose. Nichtsdestotrotz steht diese Therapie in einem multimodalen Therapiekonzept und Kollege Prager wird uns dann die systemische Therapie dazu erklären. Tatsache ist aber auch, obwohl, und 1989 war jetzt nicht gestern, Sugarbaker schon sehr lange diese Therapieform anbietet, gibt es trotzdem sehr, sehr wenige Zentren, die sich intensiv damit beschäftigen. Jetzt kommt natürlich immer die Frage auf, warum ist es so? Was man sagen muss, es ist vielleicht der Mount Everest ist ein schlechtes Beispiel, aber der K2 ist ein gutes Beispiel. Viele Bergsteiger, es gibt unzählige Bergsteiger, die den Großglockner bestiegen haben, tatsächlich ist den K2 bestiegen nicht so viele, weil die Gefahr größer ist, weil man besser durchtrainiert sein muss und. Und ich glaube auch, dass das ein Grund ist und jeder, der diese Art der Chirurgie betreibt, hat sicherlich auch ein bisschen was an Selbstgeißelung damit vergesellschaftet. Denn wenn Sie das häufiger machen, und das ist zweimal im Jahr, ist jetzt ganz witzig, wenn Sie aber sagen, Sie wollen ein Zentrum sein und Sie machen das 50 Mal im Jahr und eine Handvoll an Chirurgen haben, dann erfordert es ein gewisses Maß an beträchtlicher Anstrengung. Sämtliche Komplikationen, die wir heute noch hören werden, gehören natürlich auch dem, der es macht. Und deswegen, glaube ich, hat sich, weil halt der Mensch Mensch ist, ist man unter Umständen lieber dran, wenn man halt Standardchirurgie betreibt, wo man nach 2-3 Stunden sagen kann, die Operation ist vorbei und ich komme nach Hause zu meiner Frau. Wenn man mit so etwas beginnt, braucht man eine sehr verständnisvolle Frau und kann hoffen, dass die lange verständnisvoll bleibt. Oder man hört mit dieser Therapie wieder auf. Und das ist nicht nur in Österreich so, sondern wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Und daher, das ist mein Befund, nicht weil es nicht funktioniert und weil es nicht gut ist, sondern weil es sehr viele Kollegen gibt, die sich das, jetzt sage ich mal ganz salopp, das nicht antun wollen. Wie gesagt, unzählige wissenschaftliche Fragestellungen sind auch aufgrund dessen noch zu beantworten. Es sind die Patienten, die eingeschleust werden in Studien, sehr heterogen. Es gibt noch viel zu wenige Studien zu diesem Thema. Das heißt, es gibt zahlreiche Fragen, die offen sind und die der Beantwortung harren. Nichtsdestotrotz würde ich es so sehen, dass gerade Behandler, die so einen Patienten sehen, auch die Verpflichtung haben, den darüber zu informieren, dass es unter Umständen eine Behandlungsmöglichkeit gibt, die sogar zumindest bis zu 30-35% auch in so schweren Fällen zur Heilung führen kann. Und ich glaube, das ist eine der Botschaften, die man mitnehmen sollte. Und mein Dank gilt, hier sehen Sie Paul Sugarbaker als Pionier, dem sagen wir das Danke für seine Vision, für seinen unermüdlichen Einsatz. Und auch dem Thomas Bachleitner sagen wir, dass er diesen Einsatz auch hier gezeigt hat und hier mit sich bringt. Vielen Dank. Applaus